Ja, ihr Lieben, Schopfloch und Umgebung. In einer Gemeindeküche stand eine große Sahnetorte, vielleicht eine von Ziegler oder so, ne? Wunderschön verziert mit handgemachten Marzipanrosen, liebevoll gestiftet für den Kirchencafé am Sonntag. Am Samstagabend war sie plötzlich weg. Spurlos verschwunden, diese Sahnetorte. Nur ein leerer Tortenkarton blieb zurück und ein Zettel darauf stand: Sorry, also entschuldige, hatte Besuch. Jesus hätte geteilt. Lieben Gruß, M. Punkt. Die empörte Messnerin, die kann gar nicht anders und sagte: Also bitte, das schreit ja wohl zum Himmel. Das schreit zum Himmel. Das bringt diesen Fall ein bisschen humorvoll, auch wenn die Gelächter sich jetzt hier ein bisschen schwäbische Zurückhaltung, ne? Zurückgehalten haben. Aber es klingt nach einem lustigen Spruch, das schreit zum Himmel. Aber im Eigentlichen steckt ja hinter dem Spruch, das schreit zum Himmel, eine Klage, ein Aufschrei. Ein Ausdruck, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass es auch nicht unbeachtet bleiben darf. Natürlich ist es eine Frechheit, ne, den Kuchen einfach irgendwie jemand anderen zu geben für das, was es bestimmt war. Das ist Unrecht, das ist nicht fair, aber es ist doch irgendwie so was Menschliches. Es gibt ja viele verschiedene Schreie auf der Welt. Auf den Bildern sieht man sie, ne? Jubelschreie. Ja, wenn der VfB gewonnen hat, ne, DFB-Pokal und so weiter. Freudenschreie, egal welcher Art. Die frommen Leute sind ja dafür bekannt, dass sie mit der Freude in den Keller gehen. Ne? Schmerzensschreie, Warnschreie, der Hilfeschrei eines Kindes, der Schrei der Angst oder auch der Ruf eben nach Gerechtigkeit. Nach Gerechtigkeit. Und es ist eben dieser Schrei, der zum Himmel geht. Und der kommt dort an, wo Menschen oft an Grenzen kommen. Wenn eben Unrecht geschieht, wenn Menschen leiden, ohne gehört zu werden, wenn Würde mit Füßen getreten wird. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, 2. Mose, Kapitel 2. Und um diesen Text möchte ich jetzt auch die Gedanken, auch die Predigt etwas entfalten. Denn die Israeliten, auch sie, stöhnten damals unter der Knechtschaft. Sie wurden ausgebeutet von den Ägyptern, unterdrückt, hart arbeiten, misshandelt, je nachdem, wie man jetzt die Texte da übersetzt. Es heißt hier nochmal, die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Das ist für uns wahrscheinlich nur sehr schwierig nachvollziehbar, nachempfindbar. Ich weiß nicht, die meisten haben Arbeit. Aber dass man unter der Arbeit dann seufzt und schreien muss, weil man irgendeinen Sklaventreiber hinter sich hat. Oder vielleicht doch, manches Mal läuft es ein bisschen subtiler ab, wenn es dann was mit Mobbing oder so zu tun hat oder mit Psychodruck und solchen Dingen. Aber die Israeliten, sie wurden richtig ausgebeutet, unterdrückt. Es war ein Schrei aus tiefster Not, Zeichen menschlicher Verzweiflung. Wenn wir heute in die Welt hineinschauen, und da müssen wir eigentlich nur aktuell, ne, die Nachrichten anschauen, dann sehen wir, dass unheimlich viel zum Himmel schreit. Also wo Ungerechtigkeit geschieht. Und am liebsten würde man doch die Kiste einfach ausschalten oder gar nicht mehr ins Internet gehen und gucken, Mensch, was ist denn jetzt wieder? Wer hat denn Bomben wohin geschmissen? Sind dann auf Zivile oder nicht? Der Nahostkonflikt, Ukraine, Russland. Ich habe noch mal ein bisschen auch geguckt und interessiere mich generell auch für Krisengebiete, die so in den Medien gar nicht auftauchen. Was da manchmal zum Himmel stinkt, das kriegen wir ja gar nicht so richtig mit. Im Sudan, erst im Monat Mai, wurden über 500 Zivilisten brutal getötet. Die UN spricht von grenzenlosem Grauen. Und ich mache jetzt mal mit einer Reihe von Dingen weiter, wo man dann sagt, oh, das könnte ein bisschen depressiv werden heute Abend. Ne? Ich hoffe, wir kriegen noch die Kurve dann, die emotionale. Aber um uns das auch mal zu Augen zu führen, dass es vieles auf dieser Welt gibt, was zum Himmel schreit. Oder wer denkt heute noch daran, in den Medien ist es abgeklungen. Aber diese Forumstudie der evangelischen Landeskirche mit den vielen, vielen Missbrauchsfällen, schlimm, schrecklich. Wie viel Leid geschehen ist auch dort, wo Menschen eigentlich Schutz und Vertrauen suchen. Das schreit doch zum Himmel. Oder, das nehmen wir gar nicht mehr wahr, im letzten Jahr, die jüngste Statistik ist das rausgekommen, über die 100.000 Babys im Bauch von Müttern, die im Jahr 2024 abgetrieben wurden. Schreit es nicht zum Himmel? Über 100.000, nur in Deutschland. Krass. Oder denken wir an unsere Glaubensgeschwister, Schwestern und Brüder. Die jüngste Zahl von Open Doors, die besagt, 380 Millionen Schwestern und Brüder werden verfolgt, diskriminiert, verhaftet oder gar getötet. Einfach nur, weil sie an Jesus glauben, weil sie vielleicht auch so in einen Go-In-Gottesdienst gegangen sind oder kommen und sich mit ihrem Leben und ihrem Glauben zu Jesus halten, Jesus folgen. Ihre Schreie und ihre Tränen, die schreien doch zum Himmel. Und ich denke auch an unsere Einsatzländer bei der Liebenzeller Mission, wo wir das auch in manchen Ländern ganz konkret mitkriegen. Ecuador beispielsweise, dort haben wir erst jüngst ein Frauenhaus gestartet, aber da leiden so viele Frauen unter häuslicher und sexueller Gewalt. Also diese Geschichten, wenn man hört, was die zum Teil aushalten müssen, wenn der Mann wieder betrunken nach Hause kommt. Schrecklich, schrecklich. Oder in Papua-Neuguinea, dem Einsatzland, wo meine Frau und ich für 5 Jahre im Einsatz waren. Und wenn man das dann so kulturell mitkriegt, na, wie dann Kinder geschlagen werden, richtig in der Öffentlichkeit, aber nicht bloß ein bisschen gehätschelt, sondern da wird alles Mögliche wird da eingesetzt, um die Kinder zu verschlagen. Und dann gibt es eine kulturelle Regel, die besagt, als Ausländer nicht eingreifen. Nicht eingreifen, zuschauen. Wenn du eingreifst, hast du die ganze Familie an der Backe und es kann sein, dass du selber unter die Räder kommst. Da kann man nur hoffen, dass die Familie das selber regelt. Aber das ist auch so ein Ohnmachtsgefühl, wenn man das sieht. Mensch, das kann doch nicht sein, dass man sich an Kindern vergreift und sie so schlägt. Schrecklich. Oder in Bangladesch, ganz rechts, die Flagge. Über 7 Millionen Kinder schuften dort in Fabriken oder auf Feldern. Circa 3,5 Millionen ohne Schulbildung, ohne Perspektive, ohne eine Kindheit. Schreit es zum Himmel? Ich denke schon. Neben diesen lauten Schreien gibt es aber sicher auch unter diesen offensichtlichen Schreien die leisen Stimmen, die wir vielleicht so gar nicht wahrnehmen, die aber auch Unrecht sind. Denn nicht alle Schreie sind laut, manche sind leise. Ups, das müsste jetzt hier kommen, Entschuldigung. Ah, kommt nicht, alles klar. Manche Schreie sind eben nicht laut, sondern leise. So leise, dass sie manchmal fast überhört werden, aber sie sind nicht weniger real. Sie kommen dann vielleicht aus Klassenzimmern, Büros, Wohnzimmern, vielleicht auch aus Gemeinden, Nachbarschaften, in Beziehungen. Wenn gelogen wird oder gemobbt wird, manipuliert wird, wenn man Macht auch missbraucht, seine Vorrangstellung. Und Macht kann man ja auch schon missbrauchen, indem dass man einfach Informationen entsprechend kanalisiert, nicht wahr? Das ist eine subtile Form von Machtmissbrauch. Dem lasse ich es nicht wissen, weil dem gönne ich es nicht. Der soll das gar nicht mitkriegen, sondern dann regelt man so Dinge und man bleibt in seiner Rolle und seiner Position. Da könnte man viele, viele Beispiele erzählen, die gar nicht so weit weg von uns sind. Oder auch das klassische Beispiel von Liebesentzug. Auch innerhalb von Familien gibt es das. Ne? Vielleicht kennst du all diese Schreie. Ich vermute mal. Da muss man nicht groß in die weite Welt gehen. Vielleicht sitzt du heute Abend hier und spürst tief in dir, ja, das war nicht recht. Das ist nicht recht. Das schreit zum Himmel. Und dieser Schrei, der sitzt tief und sie werden laut. Und dann tauchen Fragen auf, die wehtun. Fragen, die man vielleicht auch kaum wagt auszusprechen. Entschuldigung, jetzt müssen wir hier zurück. Jetzt. Das ist diese spannende Frage, na warum Gott, warum ich, warum trifft es mich, wenn ich auf der Seite der Opferseite stehe? Und wie kann das ein Gott zulassen, der von sich beansprucht, die Liebe zu sein und auch noch gerecht, wenn wir in einer Welt leben, die so von Zerbruch geprägt ist? Da kann der Eindruck entstehen, dass Gott schweigt. Und wie kann er das tun, wenn so viel Schmerz geschieht? Die Fragen sind alle sehr, sehr schwer. Sie sind echt. Und ich versuche im Verlauf des Vortrags, der Predigt, auch Antworten zu geben und darauf zurückzukommen. Aber vielleicht gibt es auch ganz andere Fragen im Angesicht des Unrechts. Ist die Frage, wie gehen wir denn mit dem Ganzen um, wenn wir Unrecht sehen und Unrecht erleben? Das ist eine sehr praktische Frage. Was machen wir? Es gibt diese drei englischen Begriffe, die man in der Traumatherapie einsetzt oder auch bestimmte Reaktionsmuster, wenn es um Angst geht. Die erste Reaktion ist Fight, also man kämpft. Man kämpft gegen das an, was man sieht. Oder es ist Flight, man läuft einfach davon. Oder Freeze, man ist irgendwie Schockstarre. Man fiert ein, man sprachlos. Man weiß gar nicht mehr, was man sagen soll. Das sind ganz typische Reaktionen. So sind die einen, die demonstrieren und protestieren, die Lesebriefe schreiben oder Spendenaktionen organisieren, die sich für diese Betroffenen einsetzen und sagen, nein, das kann es nicht sein. Das schreit zum Himmel, das stinkt zum Himmel, da muss man was tun. Auf geht's. Andere fliehen, vielleicht nicht nur körperlich, aber auch innerlich, schalten aus, scrollen weiter, ignorieren das Leid, weil es einfach zu viel ist. Und es ist auch ein ganz normaler, natürlicher Mechanismus, dass man sich auch irgendwie abgrenzt. Bei manchen geht es sogar so weit, dass sie sagen, also wenn Gott das alles irgendwie zulässt, dass sie auch vor Gott fliehen und sagen, okay, goodbye, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Wenn ich so viel Schweres erlebt habe, Unrecht und so weiter. Und andere erstarren, kein Wort mehr, keine Träne, die Ohnmacht ist zu groß, der Schmerz sitzt zu tief. Und angesichts all dieser Schreie, der Unrechtsschreie, möchte ich jetzt ausgehend von dem Text, den wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, uns drei Rufe heute mit auf den Weg geben. Drei Rufe. Das eine ist ein Trostruf, das zweite ist ein Hoffnungsruf und das dritte ist ein Aufruf. Kann man sich hoffentlich ganz gut merken, ne? Ein Trostruf, Hoffnungsruf und ein Aufruf. Kommen wir mal zum ersten. Der Trostruf, Gott hört unser Schreien und leidet mit. Ich zitiere nochmal den Text, das 2. Mose 23, 24. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Wie gut, dass da hier nicht zu Ende ist. Ne? Und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Stellt euch doch mal folgende Szene vor. Mal kurz Hand heben, wer hat Kinder? Sehr viele, ne? Okay. Stellt euch vor, euer Kind wird auf übelste Weise geschlagen, richtig vermöbelt. Ihr kriegt es mit und ihr hört die Schreie des Kindes. Welcher Vater, welche Mutter würde das Schreien des Kindes einfach überhören? Oh, lass ihn doch schreien. Nee, ist doch ein Quatsch. Logisch. Die Liebe eines Vaters, die Liebe einer Mutter macht immer hellhörig. Hellhörig. Wie entmutigt ist es denn, wenn ich das einfach schreien lasse und vielleicht noch zugucke, was hier an Unrecht geschieht. Wie niederschmetternd ist es, wenn ich glaube, dass niemand meine Not sieht oder meine Klage hört. Und genau das ist der große Trost, den wir hier in der Bibel, in Gottes Wort finden und entdecken können. Dieses Schreien der Israeliten damals, es kam vor Gott. Das ist für manche von uns vielleicht nicht so eine große Wahrheit oder irgendwie was, naja, ist doch so, das kommt schon irgendwie vor Gott. Aber das ist sehr, sehr entscheidend. Gott hört, und ich sage es mal ein bisschen salopp, Gott hört super gut, auch ohne Hörgeräte. Gott hört sehr gut. Und das ist die Erfahrung von vielen glaubenden Menschen, und es ist auch die unsere, dass Gott das Schreien seiner Kinder hört. Er hört es und er nimmt es wahr und er sieht es. Es ist das Schreien der jüdischen Sklaven von damals und es ist das Schreien derer, die heute Unrecht leiden. Im Nahostkonflikt, in der Ukraine, egal wo, es sind die Schreie der Notleidenden, der Verzweifelten, der Witwen, der Waisen, der Geflüchteten und auch deine und meine, die es in unserem aller Leben auch gibt. Auch dann, wenn ich den Eindruck habe, Mensch, da oben Hört er überhaupt? Sieht er überhaupt? Auch wenn ich nichts davon fühle, seid ihr darin gewiss, Gott hört. Gott hört. Wie trostlos wäre unser Glaube, wenn wir an einen Gott glauben, der schweigt, wenn ich zu ihm schreie. Die Frage ist dann immer, wie er reagiert. Das werden wir nachher noch klären. Doch all unsere Gebete, auch die Klagenden, die Verzweifelten, die Schmerzvollen, sie werden gehört. Warum? Der Text sagt uns warum. Weil Gott an den Bund denkt, den er mit den Menschen geschlossen hat. Weil er an die Verbindung denkt, die er mit seinem Volk eingegangen ist. Gott bleibt seinem Wesen nach immer treu. Und deswegen kann er gar nicht anders, als nicht zuzuhören. Seinem Wort bleibt er treu, seinen Verheißungen, seiner Liebe auch uns. Gott macht die Ohren nicht zu, er hält sie sich nicht zu, sondern er macht sie weit. Und er flieht nicht vor dem Unrecht, den Menschen, die seinen Menschen widerfahren. Er kommt auch nicht in eine Schockstarre, nein, Gott sieht hin und er hört zu. Und nimmt zu Herzen, was Menschen zerbricht. Im nächsten Kapitel lesen wir schon, 2. Mose 3, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, heißt auch nochmal über Gott, der sieht, und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört, ich habe ihre Leiden erkannt. Oder auch in der Apostelgeschichte. Stephanus predigt ja auch mal in der Apostelgeschichte, auch zu den damaligen Sanhedrin, den Leitern der religiösen Elite. Und da geht er so einen kleinen Rückblick über die Geschichte Israels und da greift er das auch nochmal auf. Und da sagt er, schon lange habe ich gesehen, wie mein Volk in Ägypten misshandelt wird und habe das Stöhnen der Unterdrückten gehört. Und ich liebe diese Verben, die hier über Gott gesagt werden. Gott hört, Gott sieht, Gott erkennt. Das ist das Wesen Gottes. Er ist nicht fern, er ist nicht unbeteiligt, er ist nicht indifferent, er bleibt nicht irgendwie cool und sagt, das interessiert mich nicht, das juckt mich nicht, sondern er kommt uns nahe, voller Mitgefühl. Es gibt einen japanischen Theologen, lutherischer Art, er heißt Katsuo Kitamori und er spricht von der Theologie des Schmerzes Gottes. Der Theologie des Schmerzes Gottes. Und er beschreibt eben unseren Gott als einen Gott, der leidet, der mitleidet. Der leidet an Schuld und Sünde, der an der Ungerechtigkeit mitleidet, am Elend, am Zerbruch dieser Welt. Und am deutlichsten wird dieser Schmerz am Kreuz von Golgatha. Dort wird der Schmerz am deutlichsten. Gott leidet selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Denn mit Jesus Christus hängt das Unschuldigste, Opfer dieser Welt überhaupt, am Kreuz. Und auch selbst Jesus, der Sohn Gottes, schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Schrei des Sohnes galt seinem Vater. Und Jesus ist diesen tiefen Weg gegangen, hinab in das Tal der Tränen, in das Tal der Schmerzen, auch in das Tal der Ungerechtigkeit, der Abgründe jeglichen menschlichen Unrechts. Er ist hinabgestiegen, auch in das Todestal, in die Gottesferne und er musste den Schmerz aushalten. Na warum? Weil die Ursache allen Unrechts bekämpft werden musste. Jesus hat sie getragen, Jesus hat die Ursache allen Unrechts besiegt und getragen, und zwar die Trennung von Gott. Das ist die Ursache, warum es so viel Unrecht bis zum heutigen Tag in dieser Welt, aber auch in all unserem Leben gibt. Weil der Mensch sich von Gott entfremdet hat. Deswegen gibt es so viel Unrecht. Weil der Mensch sich von der Quelle der Liebe entfremdet hat. Dem Gott, der gerecht ist und der Gerechtigkeit liebt. Aber all dieses Unrecht wurde auf Jesus abgewälzt, auf ihn aufgelegt. Die vergangenen, die gegenwärtigen und auch die zukünftigen. All das hat Jesus getragen und ertragen. Jesus weiß, was es heißt, Ungerechtigkeit zu tragen und zu ertragen und dafür zu leiden. Und auf diesen Leidensschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, kommt der Siegesschrei. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Durch dieses Tal kam der Siegesschrei. Das Schmerz, das Unrecht, der Tod, sie haben nie das letzte Wort, ihr Lieben. Das sollten wir uns merken. Der Schmerz, das Unrecht, der Tod, sie haben nie das letzte Wort. Denn der Himmel hat geantwortet mit Auferstehung, mit Hoffnung und mit Leben. Und es bewahrheitete sich im Leben von Jesus das, was mal in einem Psalm über ihn gesagt wurde, ein Messias-Psalm. Ich gebe ihn dem Tod nicht preis, Psalm 118. Damit wir also leben können, damit wir versöhnt werden, damit wir Vergebung empfangen. Deswegen ist Christus gestorben. Aber auch, und jetzt kommt's, Christus kann mit uns mitschreien, damit wir nicht mehr allein schreien müssen in dieser Welt. Das ist das Besondere, die Botschaft des Kreuzes. In das Leid, in das Unrecht der Welt hat sich einer mit hineingegeben, der mit uns schreit, der mitfühlen kann. Das ist vielleicht noch nicht gleich die Lösung. Und manche sagen, das ist doch, was ist denn das für ein Gott, der nur mitfühlen kann, der das Problem nicht aus der Welt schafft, so wups, wups, wie man es sich uns wünscht. Aber wir haben einen Gott, der sich hineingibt und der an unserer Seite steht und der mitschreit, der mitfühlt, der auch deinen Schrei versteht. Den Schmerz versteht, den Schmerz nachempfinden kann. In Psalm 18, Vers 7 heißt es, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Nochmals, ich sage es mit aller Nachdruck, Gott hört unser Schreien, er hört dein Schreien. Und Jesus tröstet, vielleicht nicht mit schnellen Lösungen, aber er tröstet mit seiner Nähe, mit seiner Gegenwart, mit seiner Hörbereitschaft, mit seinem Mitweinen, mit seinem Mittragen. Und nicht nur das, in Psalm 56 heißt es, und ich liebe diesen Psalm so sehr, es heißt nicht so, dass er nur unsere Tränen abwischt, sondern er zählt sogar alle unsere Tränen. Ist das nicht was Besonderes? Keine einzelne Träne bleibt unserem Gott unverborgen. Er zählt sie sogar in seinem Krug. Das ist Trost. Und am Ende der Tage verspricht er uns, wenn wir in die Offenbarung schauen, ja, da werden sogar die einzelnen Tränen abgewischt. Was ist das also für eine Einladung? Was für eine Trostbotschaft? Was für ein Trostruf heute am 15. Juni? Es lädt uns ein, aus allem ein Gebet zu machen. Mach aus allem ein Gebet, auch aus dem größten Schrei, auch aus dem größten Unrecht, auch wenn sich noch keine schnelle Lösung einstellt. Aber mach ein Gebet daraus. Du wirst gehört. So viel mal zum Trostruf. Kommen wir zum Hoffnungsruf, zum zweiten. Gott kümmert sich um uns und sorgt für Gerechtigkeit. Im Bibeltext heißt es nochmal, und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Das ist jetzt das Schöne. Also er hört nicht nur hin, mit großen Ohren, er fühlt nicht nur mit, sondern er hat sich auch der Israeliten angenommen. Also er ist in Aktion getreten, gehandelt hat er. Und die Einheitsübersetzung formuliert diesen letzten Vers 25 und so, Gott gab sich ihnen zu erkennen, auch in dieser Drangsal, in diesem Unrecht, in dieser Unterdrückung, in der Misshandlung hat Gott sich ihnen zu erkennen gegeben. Oder die Elberfelder Bibelübersetzung sagt es, Gott kümmerte sich um sein Volk. Also finde ich eine schöne Formulierung. Gott kümmert sich. Kümmert sich. Auch in der Predigt von Stephanus in der Apostelgeschichte, der gleiche Abschnitt wird von ihm so gepredigt. Schon lange habe ich gesehen, wie mein Volk in Ägypten misshandelt wird und habe das Stöhnen der Unterdrückten gehört. Und jetzt kommst, nun bin ich herabgekommen, um sie zu befreien. Herabgekommen, um sie zu befreien. Was für ein Hoffnungssatz. Gott hört und er kommt herab. Er greift auch ein. Gott bleibt nicht auf Distanz, sondern er wird aktiv. Und er lässt sein Volk nicht im Elend sitzen. Und das ist das Wunderbare auch aus dieser Geschichte mit dem Volk Israel, dass er sein Volk tatsächlich befreit hat. Aus der Sklaverei, dass er Mose berufen hat, dass Zeichen und Wunder geschehen sind und dass er das Volk befreit hat, in die Freiheit geführt hat. Und dass Mose sich dem Unrecht entgegengestellt hat. Doch das Ganze ist mehr als nur irgendwie eine Rettungsgeschichte in der Geschichte Israels. Das offenbart das Herz Gottes. Ich habe gerade schon gesagt, das Herz Gottes ist, dass er sieht, dass er erkennt, dass er hört. Aber das Wesen Gottes zeigt sich auch darin, dass er einen klaren Willen hat, den Menschen in die Freiheit zu führen. Und dass er eine große Leidenschaft hat für Gerechtigkeit. Gott ist gerecht in seinem Wesen nach. Auch wenn sich manches in dieser Welt nach wie vor von einer großen Ungerechtigkeit durchzieht und das Unrecht, wie schon gesagt, zum Himmel schreit und stinkt. Aber Gott, er wird für Gerechtigkeit sorgen. Gott überlässt das letzte Wort, ich zitiere, nicht dem Unrecht, nicht den Systemen, nicht den Regimen, nicht den Menschen, die Leid verursachen. Gott, er will aufbrechen, was fesselt, äußerlich und innerlich, bei dir und bei mir. Er will Ketten sprengen, Angst lösen, Lügen entlarven, Verletzungen heilen. Er will uns befreien von allem, was uns knechtet und kaputt macht. Und das ist immer Schuld und Sünde. Das ist das Uranliegen, was Gott will. Übrigens, darum betreiben wir Mission, darum halten wir uns auch nicht zurück, weil Gott genau das will, weil es so viele Menschen gibt, die jetzt äußerlich natürlich in einer Knechtschaft sind, aber auch so viel Unfreiheit haben. Ketten, die gesprengt werden, Menschen im Gefängnis der Angst auch sitzen. Gott liebt Gerechtigkeit und er schenkt sie durch Jesus Christus. Ich sage es nochmal, Jesus leidet nicht nur mit, er trägt das Unrecht der Welt am Kreuz. Und als der Gerechte, Jesus war nicht Unrecht, sondern als der Gerechte stirbt er für die Ungerechten, für uns. Und er nimmt all unser Unrecht, unser Scheitern, unsere Verstrickungen, unsere Schuld, all das mit ans Kreuz. Und somit wird er unsere Gerechtigkeit. Und das ist das Spannende. Und er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die will er uns anstreifen oder überstreifen wie so ein schönes neues Kleid. Das können wir selber nicht machen. In all der Ungerechtigkeit, die wir sind und haben und erleben. Aber in Jesus wird uns ein Kleid gegeben, das Gerechtigkeitskleid. Und es will angezogen werden, das will in Empfang genommen werden. Und deswegen frage ich immer auch ganz gerne, selbst wenn man in Gemeinden unterwegs ist, die durchaus vielleicht einen frommen Anstrich haben und auch fromm sind, und trotzdem sich immer wieder zu fragen, ja, ist die Gerechtigkeit Jesu Christi schon meine Gerechtigkeit? Habe ich das schon angenommen und angezogen? Oder manchmal auch der Wunsch und die Sehnsucht, ja, nach Befreiung von den Dingen, die knechten, und die Schaden in all den Systemen, in denen wir auch drin sind und manchmal vielleicht auch gefangen sind. Dann kann das heute vielleicht auch ein Hoffnungsruf sein für dein Leben und mein Leben, vielleicht wieder ganz neu, mal wieder zu sagen, stimmt, ja, ich kleide mich neu ein und freue mich an der Gerechtigkeit und lege das Alte, das Schmutzige auch ab. Das kann man in Anspruch nehmen, vielleicht auch heute in einem stillen Gebet, nachher im Gottesdienst oder später, auch zu Hause, all das ist möglich. Aber was für eine Botschaft. Ich darf vor Gott stehen, nicht weil ich alles richtig gemacht habe, nicht weil ich perfekt bin, sondern weil Jesus mich gerecht macht und gerecht gemacht hat. Er vergibt, er befreit und er heilt. Ein Beispiel, das mich sehr bewegt, ist diese Frau hier, Corrie ten Boom. Sie versteckte im Zweiten Weltkrieg Juden, wurde selbst ins KZ verschleppt. Und dann kam es zu diesem besonderen Erlebnis, nach diesem Krieg ist sie einem ihrer Peiniger und Unterdrücker wieder begegnet. Und das ist natürlich schon gewaltig, ne? Wie sie das auch beschreibt in ihren Büchern. Und sie konnte vergeben den Peinigern, die ihr so viel Unrecht angetan haben, und den vielen anderen Juden. Zunächst menschlich gesehen unvorstellbar. Aber sie konnte das erleben, was passiert, wenn die Gerechtigkeit von Jesus Christus zu unserer eigenen wird, dann werden wir auch mit der Gerechtigkeit von ihm erfüllt und können bereit sein zu vergeben. Und sie war bereit, auch diesem Peiniger die Hand zu schütteln. Das ist echte Befreiung, echte Befreiung. Nicht vergessen, aber vergeben. Nicht gefangen bleiben, sondern befreit leben. Das wird durch Christus und seine Gerechtigkeit möglich. Ja, Gott kümmert sich in Jesus um mich. Er sieht mein Unrecht, er sieht meine Verletzungen, mein Scheitern. Und ja, und er sorgt für Gerechtigkeit auf eine Weise, die heilt, die wiederherstellt und erlöst. Aber stellen wir uns doch nochmal die Frage, aber was ist mit dem Unrecht, das bleibt? Mit Krieg, mit Missbrauch, mit Leid, das nicht endet. Das scheint doch irgendwie ein Fehler im System dann zu sein, oder? Kümmert sich Gott wirklich? Atheisten würden jetzt hier schon längst widersprechen und sagen, so ein Quatsch, das müsste jetzt hier dann bei Slido kommen. Ne? Wie sagst du, dass Gott sich kümmert? Und dann würden 1, 2, 3, 4 viele Beispiele kommen. Da kümmert sich Gott nicht. Da hat er doch die Augen zugemacht. Wo war er denn hier und da, als das und jenes passiert ist? Das sind schon schwere Fragen, ja? Wir müssen sagen, die Antwort ist definitiv nicht einfach. Gott greift nicht immer sofort ein. Das müssen wir auch sehen und anerkennen. Nicht jede Träne wird sofort getrocknet. Nicht jeder Täter wird sofort entlarvt. Das ist so. Aber es heißt nicht, dass Gott gleichgültig ist. Sein Hören bedeutet, er ist treu, er geht mit. Und jetzt kommt's, und das ist das Entscheidende, er wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. Für die letztliche Gerechtigkeit. Wir wissen nicht wann oder wie, aber wir wissen, dass er handelt. Und dass er die Ungerechtigkeit auch aus der Welt räumt. Und dass seine Gedanken definitiv immer größer sind als unser aller Verstehen. Wir spielen ja nicht in der Liga wie Gott. Und so ist es, dass man sagen kann, manchmal antwortet Gott auch auf unsere Gebete, nicht immer sofort mit, jawohl, das löse ich, sondern das kann mal sein, ich antworte darauf später. Oder dass Gott sagt, ich gebe dir sogar mehr als das, was du hier erbittest. Oder vielleicht sagt er schon, du bittest, ist schon erledigt. Habe ich schon so oft erlebt, bevor ich irgendwie gebetet habe, hat sich schon wieder erledigt und Gott hat eingegriffen. Oder vielleicht sagt er dir, lass dich überraschen. Oder vielleicht antwortet Gott auch mit einem Nein. Auch das Nein ist von Liebe getragen. Und auch das Schweigen kann ein Teil von etwas viel Größerem sein, was wir heute, hier und jetzt sogar noch nicht sehen können. Das sehen wir sogar an Jesus Christus im Garten Gethsemane. Er bittet und bettelt seinen Vater, Vater, wenn möglich, lass diesen Kelch vorübergehen. Bitte, lass den Todeskelch, diesen bitteren Kelch des Kreuzes an mir vorübergehen. Wie antwortet Gott? Nein. Er antwortet das Gebet, auf das Gebet seines Sohnes mit Nein. Aber er antwortet mit Ja, als Jesus sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Was wäre gewesen, wenn Gott das anders beantwortet hätte? Hätten wir heute keinen Retter, keinen Erlöser. Seht ihr, manches Mal braucht es einen größeren Weg, den wir so vielleicht gar nicht sehen und können. Der Weg ans Kreuz war nötig, damit wir Leben finden. Und so durchzieht sich unser Leben immer von dieser Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Aber in allem dürfen wir wissen, Gott kümmert sich. Er handelt auf seine Weise zu seiner Zeit und seine Gerechtigkeit wird sichtbar werden. Das ist die biblische Hoffnung, die wir haben. Gott wird nicht nur Tränen abwischen, er wird alles ins rechte Licht rücken. Was im Dunkeln geschah, wird offenbar. Das gilt. Unrecht wird gerichtet mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Gott kümmert sich jetzt schon mitten im Leid und am Ende, wenn er alles neu macht. Das ist Hoffnung. Und das kann uns helfen, auch dieses Unrecht in dieser Welt zum Teil zu ertragen und vor Gott immer wieder zu bringen. Gott sorgt für Gerechtigkeit, das ist der Hoffnungsruf. Nicht immer sofort, aber ganz sicher. Und kommen wir zum letzten noch, der Aufruf. Höre und handle. Ich erinnere mich noch gut an eine Szene in Papua-Neuguinea. Da hat eine Mama ihren kleinen Kind, weiß schon gar nicht mehr, ob es ein Sohn war oder eine Tochter, ziemlich angebrüllt und angeschrien. Und da gibt es einen ganz besonderen Spruch, den sie dann gesagt hat. Iaoblo bilasim feish o iaoblo harim. Na, vielleicht hat sie ein bisschen lauter geschrien. Das heißt so viel, Mensch, sind deine Ohren dazu da, nur um dein Gesicht zu dekorieren? Oder sind deine Ohren dazu da, um zu hören? Das mag manche Mama ja bekannt sein, ne? Dass man manches sagt, und Kind macht's nicht. Manchmal zipft es auch auf Ehepaar zu, ne? Wenn die Ehefrau was sagt und der Ehemann, ne? Kann das ja auch mal vorkommen. Ne? Sind deine Ohren nur Dekoration oder hören die auch wirklich hin? Manche nicken, ganz überführt, ja, wunderbar, so soll es sein. Nein. Was für eine treffende Frage, denn das mit dem Hören ist ja so eine Sache. Man hört ja ganz gerne immer auch das, was man hören will. Ne? Und manches will man auch nicht hören. Verhören, überhören, bewusst weghören. Oder es kommt darauf an, hinzuhören, zuzuhören und eben nicht wegsehen. Und ich möchte gerne anhand von dem Text noch den Mose ein bisschen ins Blickfeld rücken. Denn er ist einer, der hinhört, der hinschaut, der auch nicht an dem Unrecht der Menschen vorbeigeht. Und das fasziniert mich. Denn Mose ist ein Mann des Hörens und des Handelns. Also so Wörter wie, ich hätte doch, ich könnte, vielleicht sollte, ich würde, ich müsste, die gehörten nicht zu seinem Wortschatz. Das war ein Macher. Machen. Was sehen und das auch tun. Er ist nicht nur ein Mahner gegen das Unrecht, er stellt sich ihm sogar entgegen. Er hilft, er greift ein. Und darin spiegelt sich auch etwas von dem erbarmenden Wesen Gottes wider, wie Mose hier reagiert. Im Bibeltext sehen wir das an drei Szenen sehr eindrücklich. Habt ihr uns hier mal noch mit aufgelistet? Mose sieht zum Beispiel, wie ein Ägypter einen hebräischen Sklaven schlägt. Er greift ein und er schlägt den Ägypter. Also hier müsste man nochmal dazu sagen, das war auch nicht gut und recht, was er da gemacht hat. Ne? Jemanden umbringen ist kein Kavaliersdelikt. Das ist auch Unrecht. Aber nochmal, Mose, er ignoriert das Unrecht nicht und bleibt nicht im Sessel sitzen und denkt sich, ne, wenn der das so macht, dann lass ihn halt. Sondern er stellt sich dem Unrecht entgegen. Dann, am nächsten Tag wird Mose Zeuge eines Streites zwischen zwei Hebräern. Da zoffen sie sich. Und er hört den Hilferuf des einen, stellt den Angreifer zur Rede. Das heißt, er mischt sich ein, auch wenn er sich damit in Gefahr bringt. Auch da sehen wir etwas von dem Herzen von Mose. Da ist Zoff, da ist irgendwie Unrecht und er greift ein. Und das Dritte, später dann in Midian, sieht Mose Frauen, die am Brunnen weggestoßen werden. Das ist immer einfach, ne? Wenn man die Frauen wegschiebt, weg, egal wie das damals Sitte war, ob das gewaltig war oder auch nicht. Aber Mose sieht, das ist nicht recht, was hier am Brunnen geschieht. Das ist Unrecht. Wenn die Frauen, die zuerst da waren, irgendwie von irgendwelchen anderen, die später kommen, weggedrückt werden oder weggeschlagen, egal wie, was das war, weiß man nicht. Aber er steht auf, er hilft ihnen, verteidigt sie und tränkt ihre Schafe. Ich sage mal, das ist mehr als Ritterlichkeit. Das ist ein mutiges Eintreten für Gerechtigkeit. Sehen wir also Mose, ein Mann, der für die Gerechtigkeit eintritt, ein Vorbild, der hört und handelt. Ich will es mal so sagen, Gott ist auf der Suche nach Mose-Typen. Menschen, die nicht wegsehen, die nicht schweigen, wenn das Unrecht schreit, die nicht überhören, was andere verschweigen, Menschen, die sich einsetzen für das, was Gott will. Das sucht Gott, auch in dieser Welt, auch durch uns als die, die wir ihm folgen. Und das kann man jetzt mit ganz vielen Bibelstellen nochmal untermalen, das tue ich. In Jeremia 22,3 ruft Gott durch den Propheten, so spricht der Herr, sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden, den Ausländern, den Waisen und Witwen, tut keine Gewalt an und nutzt sie nicht aus. Manchmal kann das Wort Gottes schon auch sehr deutlich und sehr klar sein, ne? Oder auch Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten. Und Dietrich Bonhoeffer sagt mal so, tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Denn Christen rufen nicht erst die Erfahrungen am eigenen Leib, sondern die Erfahrungen am Leib der Brüder zur Tat und zum Mitleiden. Das ist der Aufruf auch an uns. Bin ich bereit, auch für Unrecht einzustehen, Unrecht beim Namen zu nennen, mich einzumischen? Und wir kennen ja alle solche Fälle, ne? Da macht man lieber mal schnell so, ne? Was da läuft, was man mitkriegt, nach einer Arbeit oder egal wo, auch im Kleinen. Wir wissen, wir können die Welt nicht retten. Das kann nur Jesus. Und wir leben auch weiterhin in einer noch gebrochenen Welt, die von Unrecht durchzogen ist. Und es wird nicht aufhören bis zum Kommen von Jesus Christus, dass Unrecht in dieser Welt da sein wird. Manchmal fühlen wir uns ohnmächtig. Und oft schützen wir uns auch in dem, dass wir auch auf Abstand gehen. Schlimmer ist sogar noch, wenn wir uns daran gewöhnen. Aber wir können auch anfangen, unsere Ohren aufzutun, Ohren zu haben, die hören, ein Herz zu haben, das sieht, ein Wort zu sprechen, das Mitgefühl teilt und mit Hand anzulegen. Vielleicht kann heute auch dieser Aufruf dazu dienen, mal drüber nachzudenken, wie das ganz konkret in deinem Alltag aussehen kann. Morgen schon, übermorgen, nächste Woche, wo dir Unrecht begegnet. Wer ist der Nächste, der Unrecht leidet und der auf deinem Weg liegt? Denk an die Geschichte des barmherzigen Samariters. Nicht symbolisch, sondern ganz real. Ein Mensch, der nach Gerechtigkeit schreit und der dich als Mose braucht. Oder als Mosin. Weiß ich nicht, wie die weibliche Form von Mose ist. Wichtig ist nur, und das muss man auch schützend sagen, nicht jede Not ist meine Not. Es braucht auch Grenzen, um nicht selbst zu zerbrechen. Auch das ist wichtig. Aber es gibt die Momente, wo wir haargenau wissen, der Mensch, die Situation, dieses Unrecht, da bin ich jetzt gefragt. Da ist mein Handeln gefragt. Und da mache ich mich sogar schuldig, wenn ich mich wegducke und wegdrücke. Das wissen wir meistens in der Regel sehr, sehr genau. Aber all das jetzt, das ist Hören und Handeln, können wir auch nur tun, wenn wir Gottes Herz verstanden haben. Wenn wir wirklich verstanden haben, so ist Gott, dass er sich wirklich auch für die Ungerechtigkeit einsetzt, für sein Mitgefühl, für die Leidenschaft von Gerechtigkeit. Das sollte immer auch der Antrieb sein, die Grundlage für all unser Tun, die Kraftquelle für jedes Engagement, als Jesus-Leute sich einzusetzen, hinhören und handeln, weltweit ganz praktisch. Und ich möchte das nochmal kurz erwähnen, ich hatte eingangs erzählt, wo uns als Liebenzeller-Mission in verschiedenen Ländern auch dieses Unrecht so begegnet. Und nur eine Antwort darauf, wir auch versuchen zu handeln, im Kleinen, im Großen, das ist immer so eine Ermessenssache. Aber gerade in Bangladesch gibt es ein Kinderdorf in Khulna. Da leben aktuell 65 Kinder. Da rechts sieht man es in diesem Haus. Das sind zum Teil Waisen, Halbwaisen, Kinder aus ärmlichen Verhältnissen, die es wirklich schwer haben. Und die wahrscheinlich auf der Straße landen würden, die wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen Fabriken arbeiten müssten und ihre Kindheit beraubt werden würden, wenn sie nicht dort sein könnten. Und somit stellt man sich dem Unrecht in diesem Land entgegen. Dort erhalten sie Schutz, da erhalten sie Bildung, Betreuung. Sie dürfen spielen, sie dürfen lernen. Und noch viel wichtiger, sie hören sogar von Jesus. Und das im muslimischen Kontext von einem Gott, der sie sieht, der sie liebt und dem man das auch beibringen möchte und ins Herz schreiben will, dass Gott hört, sich um sie kümmert und dafür es ist. Von daher auch danke, wenn ihr die Arbeit der Liebenzeller Mission mit den Gebeten, auch mit Spenden unterstützt. Das ermöglicht das Ganze, auch so Anteil zu nehmen, Teil von etwas zu sein, wo man sagt, ja, da tun wir etwas gegen das Unrecht in dieser Welt. Zum Schluss. Drei Rufe habe ich euch heute präsentiert. Ein Trostruf. Gott hört unser Schreien und leidet mit. Ein Hoffnungsruf. Gott kümmert sich um uns und sorgt für Gerechtigkeit. Und vielleicht nochmal in Klammer diese ganz persönliche Frage, wenn der Herr anklopft und du vielleicht merkst, Mensch, ist der Herr schon meine Gerechtigkeit? Dieses Ehrenkleid, habe ich das schon angezogen? Lasse ich mich von ihm so dienen, dass seine Gerechtigkeit die meine wird? Und der Aufruf, höre und handle. Und denkt nochmal dran, gell? Eure Ohren, ne? Sind nicht dazu gegeben und geschaffen, um euer Gesicht zu verschönern, sondern um hinzuhören und uns in Bewegung setzen zu lassen. Welcher Ruf ist heute vielleicht dein Ruf? Sind wir einen Augenblick still? Kann jeder vielleicht in Gedanken den einen oder anderen Gedanken noch mal kurz aufgreifen, vielleicht auch in einem inneren Gebet Gott sagen, und ich würde dann mit dem Gebet von hier vorne beenden. Und so danken wir dir, du guter Vater im Himmel, dass du hörst, dass du siehst und dass du handelst. Wir danken dir für deine Leidenschaft, für Gerechtigkeit, Herr, du selbst bist gerecht. Und wir klagen dir in dieser Welt all das Unrecht, vor dem wir oft so stehen, so sprachlos, so ohnmächtig. Wir danken dir für diese Hoffnung, die wir haben, dass du für Gerechtigkeit sorgen wirst zu deiner Zeit. Und dass du nicht nur Tränen abwischst, sondern die Tränen zählst, o Herr. Danke, dass du auch in unsere Herzen siehst und auch unsere Herzensschreie kennst, wo wir Opfer von Unrecht geworden sind oder vielleicht selbst die Täter sind, die Unrecht getan haben an Menschen und die schuldig geworden sind. Danke, dass das nicht so bleiben muss, sondern dass du uns auch heute rufst, zu dir zu kommen mit all dem, was in unseren Herzen ist und liegt, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns auch aufrufst, lieber Herr, die Augen und die Ohren offen zu halten für all das Unrecht, was sich auch vielleicht in unseren Kontexten breit macht, Herr. Und dann gib uns den Mut, auch hinzustehen, den Mund aufzumachen und zu handeln, zu schützen und einzugreifen. Und das Ganze nur, weil du selbst der bist, der das möchte. Wir danken dir für deinen großen Willen und diese Leidenschaft, in die Freiheit zu führen, aus der Knechtschaft heraus, von der Angst befreit. Du hast es in der Geschichte deines Volkes getan und du willst es auch in unserem Leben tun, heute und in Zukunft. So preisen wir dich und sagen dir Dank von ganzem Herzen. Dir sei alle Ehre. Amen.